redet, ist nicht tot.
Vor 2 Jahren hatte ich ein bisschen Zeit totzuschlagen, bin in einen kleinen Buchladen in Nikolassee gegangen und habe da ein Buch gefunden mit dem Titel »Israel ist an allem schuld, warum der Judenstaat so gehasst wird«. Was das Buch macht, habe ich dann schön formuliert in der Rezension dazu gelesen. Es hilft einerseits, das Verhalten Israels besser zu verstehen, aber vor allem dem Phänomen des deutschen Antisemitismus auf die Schliche zu kommen. Und weil es genug Menschen gibt, die nicht gern lesen oder nicht genug Zeit oder so haben, hoffe ich, mit dieser Sendung ein bisschen dazu beitragen zu können und begrüße die beiden Autoren des Buches, Esther Shapira und Georg M. Hafner. Guten Tag.
Hallo.
Wie kommt man dazu, so ein Buch zu schreiben? Das Thema ist doch entsetzlich anstrengend.
Darf ich was Persönliches gerade sagen?
Natürlich.
Es ist ja witzig, dass Sie das in einer Buchhandlung in Nikolassee gekauft haben.
Ja.
Oder gesehen haben, dass ein Freund, der diese Buchhandlung macht.
Tatsächlich,
der
am Bahnhof, der?
Ja, genau.
Ach, klasse.
Und der hat uns dann auch gleich zu einer großen Lesung
Stimmt, da hatte ich keine Zeit. Da wollte ich noch hin, aber hatte keine Zeit.
Aber es ist ja witzig, ja.
Ja, warum dieses Buch? Also es ist so, wir hatten eigentlich einen Auftrag vom Verlag, ein Buch zu machen über Antisemitismus.
Das
ist auch kein ganz neues Thema. Ist ja schon das eine oder andere zu erschienen im Laufe der Jahrtausende. Aber jetzt war es so, dass wir uns natürlich eingearbeitet haben, dachten, gut, wir schauen, in der Tat ist eine Stimmung da seit etlichen Jahren, die sich wieder verdichtet und für Juden wird es ungemütlicher.
Ist das wirklich so?
Ja, ich denke schon, dass das so ist. Aber dann passierte etwas, das waren so Befindlichkeiten, das Umschauen im rechten, im linken Spektrum, so meandernd. Mhm. Und dann passierte der Gazakrieg. Und die Reaktionen auf das, was da in Israel, in Gaza passierte, auf deutschen Straßen, waren erschütternd. Also
das
die
waren
Sprechchöre,
diese Demonstrationen,
genau, Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Diese Sprechchöre auf deutschen Straßen, die Angriffe auf Synagogen, das Gefühl der Bedrohung und vor allem das Gefühl völligen Unverständnisses, der Kälte, der Isolation, mit dem sich viele Juden rumzuschlagen hatten, die auf einmal in Haft genommen wurden für eine als unverhältnismäßig empfundene Militäraktion der Israelis, die man natürlich auch anders sehen kann, nämlich als ein Reagieren auf einen jahrelangen Raketenbeschuss. Das führte dazu, dass wir gedacht haben, nein, wir müssen es stärker fokussieren. Das wirkliche Thema ist inzwischen Antisemitismus im Gewand des Israel-Hasses.
Der Israel-Kritik.
Ja, das wird ja gerne, ich würde das gerne unterscheiden.
Tatsächlich,
Israel-Kritik,
Israel-Hass und Antisemitismus, okay, verstehe.
Ja, weil Israel-Kritik, davon abgesehen, dass es ein Wortungetüm ist.
Ich verstehe dieses Wort nicht, ich hoffe, dass wir...
Iran-Kritik oder was auch
immer.
Eben,
das, genau.
Wenn man bei Google eingibt, Iran-Kritik, habe ich gerade gesehen, dann kommt, ich verstehe nicht, was Sie meinen, meinten Sie Israel-Kritik?
Tatsächlich.
Kann man ausprobieren. Also von daher ist das sicherlich der Moment gewesen, an dem uns klar geworden ist, nein, hier passiert was Existenzielles gerade, hier löst sich ein, ja, hier lösen sich, hier fallen auch Tabuschranken, hier wird was offen ausgesprochen, was bislang eher schwelte, und das Vehikel, es offen aussprechen zu können, ist, dass es scheinbar ja nur eine politische Kritik an einem Staat beziehungsweise an der Regierung dieses Staates und seiner Politik ist. Das, was aber drinsteckt, ist was anderes.
Dass das schwelte, hätten wir das wissen können? Hätten wir das ahnen können? Hätten wir es wissen müssen?
Ehrlich gesagt, wir hatten schon einige Kapitel geschrieben, die sich etwas mühsam gestalteten, weil so offensichtlich Antisemitismus in Deutschland nicht zu sehen, zu spüren, aber nicht zu belegen war. Und als dann diese Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg stattfanden, der Al-Quds-Tag in Berlin stattfand, standen wir plötzlich da und sagten, da ist es ja, es ist ja sichtbar, es ist laut, man kann es hören, man kann es lesen, wir müssen das alles wegschmeißen, das, was wir bislang geschrieben haben. Wir schreiben jetzt etwas über Israel und Israel-Kritik und Antizionismus und solche Sachen. Wir haben das Buch sozusagen völlig neu aufgelegt und mussten es dann relativ schnell schreiben, weil es ja auch sehr aktuell angebunden war. Mhm. Haben es dann bis in den Herbst hinein dann irgendwie in einer Rohfassung gehabt und haben uns dann zurückgezogen, haben es in die Reinschrift gemacht. Dadurch ist es ein sehr aktuelles Buch geworden, was auch den Erfolg des Buches, glaube ich, letztendlich begründet hat. Hat ja schon die 3. Auflage Es ging also wirklich rasant weg, dieses Thema, von dem wir erst dachten, naja, darüber ist jetzt schon so viel geschrieben worden. Was sollen wir denn jetzt noch
hören?
Was ist eh so ein Thema, was irgendwie die Leute nicht so richtig vom Stuhl reißt.
Ja. Jetzt haben wir ja nicht nur das Problem dieses, ich sag mal, ja, arabischen Antisemitismus, der sich in solchen Phänomenen wie dem Al-Quds-Tag äußert, sondern wir haben ja auch, wie nennt man das denn, nativ bundesdeutschen oder nativ biodeutschen Antisemitismus. Ist der da auch zutage getreten? Nee, oder?
Doch, ich glaube, das Verrückte ist ja, hinter der Parole Freiheit für Palästina können sie mühelos ebenso.
Israel soll verschwinden.
Ja. Free Palestine.
Ja, also diese Landkarten, die man da sieht, Free Palestine, da ist ja dann immer charmanterweise von Israel gar keine Rede mehr. Und hinter dieser Parole Freiheit für Palästina, die erstmal völlig harmlos klingt, bis man eben auf den Kartenausschnitt schaut, bei dem dann Israel eben komplett verschwunden ist, da können Sie genauso natürlich muslimische, arabischstämmige Demonstranten finden, wie Sie Rechte finden können, wie Sie Linke finden können. Und das ist das Phänomen. Ich kenne kein anderes Thema, das in gleicher Weise anschlussfähig ist über politische Abgrenzungen, die sonst erbittert vorhanden sind und auch verteidigt werden, hinweg. Also wenn Sie eine Querfront haben, die wirklich politisches Lagerdenken sprengt, dann ist es an dem Punkt, wenn es um Israel-Hass / Judenhass geht.
Woher kommt das? Ich bin tatsächlich unfähig zu begreifen, woher es kommt. Also ich bin 1969 geboren. Als ich geboren wurde, war Israel schon da. Ich habe also überhaupt keine Veranlassung, in Frage zu stellen, dass es da ist. Warum passiert es trotzdem?
Naja, unser Buch heißt Israel ist an allem schuld,
ja.
Warum der Judenstaat so gehasst wird. Und die Frage, die uns halt immer gestellt wird bei Lesungen ist, also warum wird denn der Staat so gehasst?
Ja.
Und die Antwort ist, weil es der Staat der Juden ist. Es ist so banal und wie gleichzeitig richtig. Also mir ist wichtig, deswegen habe ich eben unterschieden zwischen Israel-Kritik und Israel-Hass. Wie Sie wohlgemerkt, wir ja das Wort Israel-Kritik schon problematisiert haben, weil es ein merkwürdiges Ungetüm ist. Aber sagen wir, Kritik an der Politik der israelischen Regierung ist natürlich völlig in Ordnung. Da würde auch kein Mensch irgendwas sagen. Aber was sich darin ausdrückt, in der Obsession, die vielfach gespürt wird, und zwar völlig unabhängig davon, welche Regierung gerade tatsächlich gewählt worden ist und welche Politik konkret gemacht wird, das ist das Bedürfnis, diesen Staat vorzuführen als einen besonderen Schurkenstaat und das Schicksal derer, die da angeblich so sehr angegriffen sind, die Palästinenser, das ist den Leuten interessanterweise ja vollkommen gleichgültig, wenn es ein paar Kilometer weiter weg stattfindet, nämlich in den angrenzenden arabischen Ländern, in Jordanien, in Syrien, im Libanon, interessiert sich kein Arzt dafür, wie es den Leuten dort geht, nur wenn der Aggressor auf der anderen Seite Israel ist, dann wird es zum Thema.
Ja, und jeder kann mitreden, das ist ja das Schöne. Es gibt ja keinen Konflikt auf der Welt,
Fußball, ne?
Wo die Leute Fußball so kompetent mitreden können. Zwei-Staaten-Lösungen und das hat man alles so drauf. Es gibt keinen Konflikt auf der Welt, wo das vergleichbar wäre. Tibet, was weiß ich, Westsahara. Es gibt ganz viele Konfliktfelder auf dieser Erde und auch schon lange Konfliktfelder. Nur dort weiß also jeder, wie er es richtig machen muss. Ja, das ist schon erstaunlich.
Ist das denn eigentlich ein spezifisch deutsches Phänomen? Also ich kann ja, also ich kann verstehen, dass wir in besonderer Weise auf Israel gucken, weil ohne meine Großelterngeneration und den Krieg und den Holocaust, den die angezettelt haben, würde Israel so nicht existieren und die Bundesrepublik so auch nicht existieren. Das heißt, wir sind, wie nennt man das, Schicksalsgemeinschaft mit Israel?
Ja, aber dann müssten wir also, doch viel zurückhalten.
Dass ich da genauso hingucke wie zum Beispiel auf Bayern, sagen wir mal, finde ich ja noch relativ normal. Aber ich pöble ja auch nicht den ganzen Tag die bayerische Landesregierung an, nur weil ich mit denen nicht einverstanden bin.
Naja, ja, ich glaube,
dann mache ich das.
Naja, ich glaube, was man einfach sehen muss, das ist, natürlich gibt es, wenn wir uns zum Beispiel BDS, also Boycott, Disinvestment, Sanctions, die große Boykottkampagne gegen Israel anschauen.
Das ist das moderne Kauf nicht beim Juden.
Genau. Ja. Das ist, erfreut sich größter Beliebtheit in England, in Frankreich, in vielen Ländern. Das ist sicherlich erstmal nicht Singuläres, aber, und da würde ich gerne zitieren den Kollegen Deniz Yücel, der leider, wie wir wissen, immer noch in türkischer Haft schmort.
Zur Zeit der Aufnahme sind es, glaube ich, 149 Tage jetzt. Ne?
Ja, also es ist ganz grauenvoll, sich das bewusst zu machen. Und bei ihm ist es so, er hat einmal einen Text geschrieben, den ich sehr bemerkenswert finde, weil er sagte, dieses Bedürfnis, gerade der Deutschen, wir wollen das auch dürfen. Also diese Sehnsucht nach der Normalität, wir wollen gefälligst auch Israel richtig kritisieren können, müssen wir uns zurückhalten. Und er sagt, ja, ihr müsst euch zurückhalten. Verdammt nochmal, ihr habt eine andere Verantwortung. Ja. Und dieser Kampf um die Normalität, ganz normal Juden auch hassen zu dürfen, Juden unsympathisch finden zu dürfen, Israel schrecklich finden zu dürfen, ich glaube, da ist was ganz Verqueres drin.
Aber das ist doch bekloppt. Also warum sollte ich jetzt explizit Juden in besonderer Weise hassen? Du wirst, es ist genauso, als würde ich sagen, alle Schwarzen sind dumm, was die auch nicht sind, nur weil sie schwarz sind. Deswegen sind
ja, aber das, sie haben die Kolonialgeschichte, die ist sicherlich ja auch, ja. Die ist ja schon eine Weile her, so lange, dass sie sicherlich gefühlsmäßig nicht mehr wirkungsmächtig ist.
Ja.
Aber was es schon gibt, das ist gerade unter den sensibleren Deutschen, unter den linkeren Deutschen, gibt es natürlich ein Bewusstsein der Einmaligkeit des historischen Verbrechens des Holocaust.
Ja.
Und jeder, der sich darauf überhaupt nur irgendwie einlässt, der das halbwegs an sich heranlässt, was das in der Dimension war, der kann es ja eigentlich gar nicht ertragen. Und die Frage, die damit zusammenhängt, wie weit war denn meine eigene Familie und seien es auch die Großeltern da in irgendeiner Weise involviert? Was haben die denn gemacht? Das ist eine unbequeme Frage,
ja.
Die will man nicht haben. Und man will auch nicht irgendwie damit in Zusammenhang gebracht werden. Und der Ausweg, der sich anbietet, das ist zu sagen, nein, das finde ich ganz schrecklich, was damals war. Und gerade weil ich es so schrecklich finde, habe ich eine besondere Verantwortung, überall einzuschreiten, wo Menschenrechte verletzt werden. Interessanterweise macht man es aber nicht überall, sondern man macht es ganz
sagen,
bewusst.
Da wäre Nordkorea vielleicht die erste Adresse.
Zum Beispiel wäre das eine gute Adresse, ja.
Sie sagten eben BDS, also Boykott, Disinvestment und Sanctions. Das ist ja so ein Ding, woran ich Antisemitismus erkennen kann, dass er stattfindet. Warum kann ich es daran erkennen? Also weil erstmal ist ja eigentlich, also ich zum Beispiel kaufe die FAZ nicht, weil ich nicht mit deren Art und Weise einverstanden bin, also möchte ich nicht, dass die mein Geld kriegen. Ist ja eigentlich ein relativ normaler.
Ja, die BDS-Leute werden ja heftig bestreiten, dass es antisemitisch ist.
Mhm.
Es ist ja eine Strafaktion gegen Israel zum Wohle der Palästinenser. Und wenn man ihnen nachweist, dass das alles Käse ist, zum Beispiel bei SodaStream oder so, die ihre Firma dann in der Westbank zugemacht haben, 500 Palästinenser ihre Arbeitsplätze verloren haben, dann heißt es, ja gut, das sind Kollateralschäden, aber die große Sache, die stimmt, ja, das geht nicht. Zunächst waren es ja auch nur Produkte boykottiert, die aus der Westbank stammen. Das war ja der Anfang von BDS. Das hat sich dann erweitert auf ganz Israel. Überall, wo Israel draufsteht, das darf man nicht kaufen. Also das ist, die werden ja immer ganz fuchsteufelswild, wenn man sagt, das erinnert mich an
Kauf nicht beim Juden,
aber es ist definitiv Kauf nicht beim Juden, es ist gar keine Frage.
Es gehört ja noch dazu, wenn ich ergänzt habe, der Vorläufer eigentlich dieses Kaufboykotts ist ja ein Wissenschaftsboykott. Das Ganze hat ja seinen Ursprung genommen und das ist schon viele Jahre her, ausgerechnet unter Wissenschaftlern. Das ist ja eigentlich ein Campusboykott ursprünglich mal. Aus England kam und die Idee dahinter war, israelische Wissenschaftler nicht mehr auftreten zu lassen. Also man bricht den Dialog ab.
Also im Grunde so ein Umgang wie damals mit Südafrika in den 80ern, als man gesagt hat, wir treten nicht bei euren Konzerten auf, wir unterstützen dieses
Regime. Deswegen ist ja auch dieser Kulturboykott, der jetzt dann auch zunehmend für Wellen schlägt, also Künstler, die nach Israel fahren und dort auftreten, die dafür angegriffen werden. Also deswegen ist es eigentlich eher, wenn man so will, ein Geistesboykott ursprünglich gewesen, bevor es jetzt um Konsumgüter geht und Kaufboykott und irgendwelche Israelstände in Supermärkten angegriffen werden oder so. Das ist schon eine spätere Phase. Und der Anfang, finde ich, macht viel deutlicher, was daran problematisch ist. Noch viel mehr als die Frage, ob man jetzt Jaffa-Orangen kauft oder nicht oder Kamelwein. Sondern da geht es doch darum, klar zu sagen, als Vertreter Israels, und das sind ja keine Politiker, das ist ja kein Boykott missliebiger Politiker, sondern jeder Bürger Israels wird als Person in Haft genommen für die Politik des Staates.
Jetzt bekomme ich natürlich das Problem. Also das, Sie sagten ja, Israel ist halt der Judenstaat. Wenn ich jetzt, das ist jetzt ein sehr weit hergeholte Konstruktion, die ich jetzt mache. Wenn ich jetzt tatsächlich jemand bin, der so anständig ist, grundsätzlich keine Produkte aus einem Land zu kaufen, das mit meinen Vorstellungen von Menschenrechten nicht einverstanden ist, bin ich doch eigentlich überhaupt nicht in der Lage, nicht antisemitisch zu handeln, in dem Moment, wo ich israelische Produkte boykottiere, oder?
Naja,
also da stecke ich doch in einem Dilemma dann.
Da stecke ich in einem Dilemma, weil zunächst mal dieser moralische Maßstab ja relativ hoch ist. Wenn ich keine Produkte aus einem Land kaufen will, in dem Menschenrechtsverletzungen passieren, na, dann wird, glaube ich, der Speisezettel klein.
Das wird
klein.
Sehr eng, ja.
Also Tomaten aus Marokko kann ich zum Beispiel schon nicht mehr kaufen, ja, weil die möglicherweise aus der Westsahara stammen.
Selbst bei Steckrüben aus der Region könnte ich problematisch argumentieren. Ja.
Also das wird schon mal schwierig. Und dann muss ich mich ja fragen, wen suche ich mir denn aus? Also da ich ja wahrscheinlich nicht so konsequent alles vermeiden kann, irgendwo ein Regime zu unterstützen, das vielleicht nicht mit meinen hehren Maßstäben Schritt halten kann, dann ist ja die Frage, wo mache ich es denn? Und da wird's ja interessant. Also werden denn Produkte aus Marokko, wie gesagt, Westsahara, die Tomaten, wird das boykottiert? Gibt es einen Boykott? Wir sagten eben Nordkorea, das würde uns leicht fallen, da kommt nicht so viel her.
Nö, überhaupt irgendwas her.
Aber auch der Iran ist vielleicht so, oder Sudan, das mag sicherlich noch nicht ganz so kompliziert sein. Da braucht man keinen Boykott in Erwägung zu ziehen. Man könnte aber durchaus dafür eintreten, dass der politische Druck insgesamt Deutschlands auf Länder wie den Iran zunimmt. Da freut man sich aber häufig ja eher drüber, dass gerade der Boykott wieder weg ist und gelockert wird und die Wirtschaftsbeziehungen munter ausgebaut werden. Also warum fokussiert man sich in dieser Weise auf Israel? Ist dort die Menschenrechtssituation so viel dramatisch schlimmer, dass das einen Platz ganz vorne auf meiner Engagementskala verdient hat oder nicht? Diese Frage, die was zu tun hat mit doppeltem Standard, mit doppelten Maßstäben, das finde ich ist die interessante Frage, die einen weiterbringt.
Warum gibt es
diese Kampagne hier und nur hier?
Gibt es eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage? Warum fokussiere ich mich gerade auf Israel? Das wäre ja dann so die Frage nach legitimer Israel-Kritik.
Ja, wir sind halt froh, dass es nicht nur die Guten sind, die Juden, sondern auch schlecht sind.
Ja, wer hätte das gedacht, dass das genauso Pfeifen sind wie alle anderen auch.
Das entlastet uns von unserem großen Schuldpaket, was wir mit uns rumschleppen. Ja. Ich bin Generation 47, mein Vater war direkt daran beteiligt. Mhm. Da ist es natürlich wunderbar zu sagen, guck mal, so gut. Also nicht, dass sie Auschwitz verdient hätten, aber so gut sind die halt auch nicht. Sie sind auch nicht besser als alle anderen. Das ist für einen selbst mit diesem schweren Rucksack eine Erleichterung. Das ist ganz platt, glaube ich. Und wenn ich diese Bilder sehe, um noch diese Bilder, wo sie einen Supermarkt gestürmt haben und auf israelische Produkte hingewiesen haben. Also das waren BDS-Leute, die hatten T-Shirts an, grüne T-Shirts. Die stürmen einen Supermarkt und holen überall Ware raus, die aus Israel ist. Das ist schon so, wie sie hier den Davidstern auf jüdische Geschäfte gemacht haben. Das ist absolut das Gleiche. Ja. Da kann man nicht sagen, na, das hat damit nichts zu tun. Es ist, finde ich, absolut identisch. Nicht mit den schlimmen Folgen, Gott sei Dank nicht, aber der Anfang
die
ist schon getan.
Die
Geisteshaltung ist absolut.
Ja.
Der nächste Schritt ist ja dann, dass man dann, sagen wir mal, Läden, in denen nur israelische Produkte verkauft werden oder sehr viele. Da kann man ja dann vielleicht gleich was an die Schaufenster machen. Da braucht man nicht jedes einzelne Produkt aus dem Regal zu ziehen.
Ja. Woran erkenne ich den Antisemiten?
Dass er es leugnet.
Das ist so.
Na, der Antisemitismus.
Herr Hafner, sind Sie Antisemit?
Ich bin kein Antisemit, aber.
Genau.
Ich habe nichts gegen
Juden, aber.
Ja. Genau. Naja, ich glaube, das Obsessive. Das ist etwas, was uns an weiterbringt.
Das ist sehr deutsch, das Obsessive.
Ja, aber in dem Fall natürlich auch nicht nur. Aber
eine Sache, um ihrer selbst willen zu tun.
Ja, das also, als ich vorhin sagte, es ist so, dass gerade die Sensiblen in besonderer Weise dafür anfällig sind, verführbar. Da steckt im Grunde genau das drin. Wenn ich es als furchtbar empfinde, da ist eine Drucksituation, es drängt mich, ich will was dazu sagen. Ich kann einfach gar nicht gelassen bleiben. bleiben. Ja. Ich kann nicht entspannt sagen, ach naja, das fand ich eine gute Aktion, wenn ich mich in besonderer Weise jetzt für den Nahostkonflikt, warum auch immer, auch das ist ja schon mal interessant, gibt ja doch eine Reihe von Konflikten auf der Welt.
Von unserer Haustür ist.
Ja. Es gibt aber schon auch um Syrien zum Beispiel könnte man sich auch, ist jetzt nicht so weit entfernt und hat vielleicht auch noch ein paar mehr Menschenleben gekostet.
Ist aber nicht seit 40 Jahren in hoher Aufmerksamkeit in unserer Presse vertreten.
Das ist ja der Punkt. Das ist ja schon interessant.
Punkt.
In Israel sind mehr Journalisten akkreditiert als auf dem ganzen arabischen, afrikanischen Kontinent.
Aha.
Also das ist ja in sich schon bemerkenswert. Aber egal, sagen wir mal, es interessiert die Leute in besonderer Weise, dieser Nahostkonflikt. Dafür gibt es sicherlich auch gute Gründe, will ich gar nicht in Abrede stellen. Dann ist doch aber das Interessante daran, warum habe ich dann keinen differenzierten Blick darauf? Da könnten mir ja auch Dinge auffallen, die gut sind. Es ist ja nicht eine ganz absurde These zu sagen, mir könnte auffallen, wie war die Situation, nehmen wir mal ein ganz schlichtes und immer wieder beliebtes Beispiel, die Wasserversorgung in den besetzten
Gebieten.
Kann ich
also streichen von meinem Zettel.
Ist ja geil genommen. Wie war die Situation, bevor Israel der Besatzer war?
Ja.
Also
wir reden von der Westbank und Gaza.
Genau.
Ja, vor allen Dingen Westbank.
Ja, nehmen wir mal die Westbank.
Das ist gut belegt.
Ja, da hatten wir Jordanien als Besatzer bis 1967.
Stimmt, Transjordanien hieß es damals noch.
Mhm. Ja. Ja.
Denn was hier gerne auch unterschlagen wird, ist, dass das Land, von dem jetzt immer die Rede ist, ja hätte gegründet werden können. Mühelos. Nicht nur 48, sondern bis 1967 waren es ja Ägypten und Jordanien, die das Land besetzt hatten. Da war aber von Besatzung komischerweise gar keine Rede.
Und von Staatsgründung auch nicht.
Ja, davon reden wir erst seit 1967, als der Besatzer gewechselt hat, als es nämlich dann Israel wurde, weil Ägypten und Jordanien dort herausgeworfen wurden und das Land erobert wurde von Israel. So, jetzt schauen wir uns doch mal an, wie sah die Situation in der Westbank aus, bevor Israel der Besatzer wurde und danach.
Mhm.
Und gucken uns nur mal den Punkt Wasserversorgung an. Wie viel Prozent der Haushalte, was denken Sie, hatten Wasser?
Ich habe
in der
nicht
Westbank fließend Wasser?
Fünf
Prozent.
Also würde ich jetzt mal einfach so spontan 5% sagen.
5% der Haushalte hatten
so fließend Wasser. So im
ja. Ja.
Tatsächlich.
Und heute sind es 98%.
Oh. Es waren wirklich 5%?
Mhm, ja. Es waren wirklich. Das ist gut, eine gute Schätzung. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das muss man einfach mal anerkennen, da ist viel gemacht worden.
Stattdessen wird aber gesagt, ja, aber die kriegen nicht so viel Wasser, wie die Israelis sich gönnen.
Ja. Oder Birzeit-Universität. Die ist natürlich von Israelis gebaut worden, genauso wie das Shifa-Krankenhaus in Gaza. Das sind aber Wahrnehmungen, die keine Rolle spielen, interessanterweise. Also was für die Infrastruktur gemacht wurde, kann man sagen, ja, das ist die Pflicht des Besatzers. Aber die Pflicht des jordanischen und ägyptischen Besatzers wäre es ja vielleicht auch gewesen bis dahin. War aber nicht so. Hat auch niemanden interessiert. Es wird erst zum Thema, wenn der Besatzer wechselt.
Ja.
Und ein differenzierter Blick, eine Kritik, die sich wirklich legitimieren würde, die muss eine differenzierte sein. Die muss sowohl Positives als auch Negatives wahrnehmen und kann sich nicht im Blickwinkel so einengen, so fokussieren. Damit wird sie auch unglaubwürdig. Und das ist das, was ich mit obsessiv meine.
Ja. Wie gehe ich damit um? Also wie gehe ich mit dem Siedlungsbau um? Das ist ja auch wieder so ein Punkt, der ist grundsätzlich böse. Also meine Wahrnehmung ist, wenn Israel irgendwo eine Siedlung hinbaut, dann ist das grundsätzlich zu Lasten der Araber und eigentlich illegitim. Ist es das überhaupt?
Ach, die Siedlung ist ein weites Feld, ja. Um mit Fontanes zu sprechen.
Aber es ist eines der beliebtesten Argumente.
Und da wird auch geheuchelt und falsch geredet, dass die Schwarte kracht.
Ja.
Es gibt Siedlungen, die sind ein Problem, die neuen Siedlungen, aber es gibt jetzt ja auch palästinensische neue Siedlungen. Natürlich ist das nicht hilfreich. Und vor allen Dingen diese spontanen Besetzungen, die, wie heißen die,
Hilltop-Jews,
das ist nicht schön. Übrigens auch nicht geduldet zunächst von der israelischen Regierung. Es gab ja heftige Kämpfe gegen diese Siedlung. Das ist ja nicht von Anfang an so gewesen. Als Moshe Dayan das erobert hatte, hat er gesagt, wir bleiben oben auf den Bergen. Und was ihr da unten im Tal macht, ist uns völlig egal. Wir haben nur die Übersicht. Macht euer Leben weiter so wie bisher. Dass sich daran dann im Laufe der Jahre etwas geändert hat, wissen wir jetzt alles. es gab kürzlich einen wirklich sehr interessanten Film über die Siedler. Und da wurde ich sozusagen von Freunden schon angerufen, jetzt kommt ein ganz schlimmer Film über Siedler und das wird wieder antizionistisch und gegen Israel gehen. Ganz toller, kluger Film, weil die Siedler sind eben nicht nur die Siedler. Es gibt wunderbare Siedler, die sich auch mit den Palästinensern Wasser teilen. Brunnen, die sie neu wieder ausgegraben haben, teilen sie sich mit palästinensischen Nachbarn. Das ist nur leider nicht im Fokus unserer Berichterstattung. Sowas also ist nicht gewünscht. Wir wollen was anderes sehen im Fernsehen.
Der Film, von dem du redest, ist von Shimon Dotan, The Settlers, die Siedler der Westbank, bei dem ich selbst auch Redaktion mit hatte, ist eine Co-Produktion, der zugleich auch den tiefen Rassismus vieler Siedler zeigt. Mhm. Also es ist nicht so, dass das weggelassen würde, der aber eine Siedlung in besonderer Weise auch im Blick hat und die finde ich am interessantesten, weil sie das Grundproblem aufwirft. Es gibt nämlich die immer wieder besonders schwierige, dramatische Situation in Hebron. Mhm. Die ist wirklich dramatisch. Weil es immer wieder Zusammenstöße gab, gibt es Teile von Hebron, die sind fast eine Art Geisterstadt geworden für die Palästinenser, wo wirklich Häuserfronten dicht gemacht wurden, so damit es keine Zusammenstöße mehr auf dieser Straße gibt. Das ist nicht schön, das ist furchtbar. Aber Hebron ist die wahrscheinlich neben Jerusalem legitimierteste jüdische Siedlung, die es überhaupt gibt. Denn da ist das Grab des Patriarchen. Juden haben immer in Hebron gesiedelt, bis zum großen Massaker von 1929.
Über das keiner redet.
Über das nicht mehr geredet wird. Man redet über das schreckliche Massaker, das Baruch Goldstein an den Palästinensern angerichtet hat in der Moschee. Zu Recht wird das nicht vergessen, aber man muss dann auch das Massaker von 1929 mit in Erinnerung rufen, wo Juden getötet wurden. Und erst infolgedessen sind Juden dort vertrieben worden, die dort Jahrtausende gelebt hatten, weil das für sie ein so besonders wichtiger heiliger Ort ist. Was macht man jetzt? Und das ist die Frage, die mich wirklich umtreibt. Wir sind nirgendwo auf der Welt für ethnisch gesäuberte Gebiete. Jedenfalls nicht diejenigen, die sich links definieren und sich hier besonders einmischen. Ich träume von einer Zwei-Staaten-Lösung, von einem Staat Palästina, der demokratisch ist und der eine Minderheit im Land erträgt. Warum denn nicht? Warum sollte denn bitte ein Staat Palästina ein judenreiner Staat sein? Nur müssen diese Juden palästinensische Staatsangehörigkeit haben oder sich zumindest der palästinensischen Gerichtsbarkeit unterwerfen, natürlich.
Na, solange das ein liberaler Rechtsstaat ist, kann man da ja eigentlich nichts dagegen
deswegen
haben.
Deswegen träumen weiter, Esther.
Das, was ich ja immer denke, wenn ich Zwei-Staaten-Lösung höre und dann so, welche, was war das? 1948 war das erste Mal, glaube ich. Nee.
Der Unabhängigkeitskrieg.
Wann ist die Zwei-Staaten-Lösung zum ersten Mal verhandelt worden?
Naja, es ist der UN-Teilungsplan 1947
war das. Ja. Wenn ich das Ding schon sehe, das kann doch nicht funktionieren. Dann irgendwie jeder kriegt drei Flatschen, die dann mit Autobahnen
verbunden
sind.
Das hätte man natürlich schon irgendwie hinkriegen können. Man kann ja Land tauschen, man kann ja verhandeln. Ja. Gebt uns da was. Das ist ja eine Verhandlungsmasse.
Warum ist nicht eine Einstaatenlösung möglich? Die will Israel wahrscheinlich genauso wenig, oder?
Na, die Juden haben mit der Situation in der Minderheit zu sein, was sie sehr schnell wären, historisch keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Also die Grundlage des Zionismus besteht ja nun gerade darin, von einem jüdischen Staat zu träumen. Warum? Weil es die historische Erfahrung der Verfolgungsgeschichte ist, dass nur da, wo Juden in der Lage sind, sich zu wehren, und das heißt, dass sie nicht in der Minderheit sind. Sie
dass
eine
nicht
Chance
ein Gesetz
des Überlebens
gegen sie
haben.
Gemacht wird.
Ja, nicht nur ein Gesetz, sondern auch das ist eine ganz handfeste Frage, habe ich eine Armee? Kann ich mich wehren?
Na, die Armee wäre dann ja da. Also die Idee wäre ja sowas zu haben wie die Bundesrepublik Israel und da wohnen sie halt alle und haben aber eine so robuste Verfassung und eine so robuste Gerichtsbarkeit, dass nichts passieren kann.
Ja, das sehen wir ja gerade in der
Deutsche Reich auch.
Ja, und wir sehen auch gerade in der Türkei, wie schnell es geht, Gesetze, die da sind, auszuhebeln. Und wenn Sie sich vorstellen, die Kurden leben auch in einem Land, in dem sie jetzt nicht die Mehrheit darstellen und es gab Phasen, wo es ein bisschen hoffnungsvoller aussah, jetzt sieht es gerade überhaupt nicht mehr hoffnungsvoll aus. Also wie schnell das kippen kann,
das
sehen wir
auch an
in
Gaza.
Der Gegenwart.
Sieht man auch an Gaza. Gaza ist ja ein palästinensischer Staat, da ist ja kein Jude mehr. Das ist ein reiner, ethnisch sauberer palästinensischer Staat und wie es da aussieht, da möchte keiner von uns leben. antidemokratisch, ja. Grauenhaft, ja.
Ja, die Angst ist natürlich in einem binationalen Staat, was ja auch eine naheliegende Konstruktion, ja, war, eine Konstruktion, von der Martin Buber geträumt hat, mhm, und viele andere. Das ist auch in der Theorie eine schöne Idee. Aber an der Stelle bin ich sage es ganz klar, wirklich Zionistin. Ich, ja, glaube, dass es kein Volk gibt, das nachgewiesenermaßen historisch begründet so sehr es verdient hat, einen Staat zu haben, der das Gefühl von Sicherheit vermittelt, aus der Situation auch militärischer Stärke heraus. Israel, ja, kann es sich nicht leisten, auch nur einen Krieg zu verlieren, dann ist dieses Land weg. Das Gebiet, um das es geht, ist so klein, dass das Risiko zu sagen, wir leisten es uns auch schwach zu sein, wir leisten es uns auch vielleicht demografisch irgendwann in der Minderheit, mhm, zu sein, das ist kein Problem. Ich glaube, dieses Risiko ist zu groß.
Jetzt sagt der Israel-Kritiker, ja, aber die können ihr eigenes Land haben, aber nicht da. Was entgegnen wir dem?
Wo denn sonst?
Madagaskar.
Madagaskar, ist doch, ja, auch schön, wo der Pfeffer Tag wächst.
Na, das hat Eichmann ja schon vorgeschlagen.
Ach, echt? Ach, ja, scheiße.
Ja. Tut mir leid. Ist schon,
ja,
verbucht.
Ja. Also ist das...
Es ist ja sozusagen heiliges Land für die, ja, Juden. Also man kann sagen, man könnte überall ansiedeln, aber es ist ja, sie haben ja mit demselben Recht wie die Araber oder Palästinenser sagen, es ist unser Land. Ja. Da waren, und die Juden waren nun, kann ja noch so viele UNO-Gegenbeschlüsse geben, es ist das Land der Juden.
Die waren zuerst da.
Das ist so, ja.
Das, wobei, taugt das
nein,
nach so vielen tausenden Jahren des zuerst da gewesen Seins, taugt das dann, naja, auch als Begründung?
Ich finde, also, das ist schon eine interessante Frage, weil es die Frage nach dem historischen Verfallsdatum aufwirft.
Ja, genau.
Also welche Halbwertzeit haben wir?
Ja, ab sowas. Wann gehört mir, genau, ein Land?
Ja. Wie lange? Ja, wir haben ja diese absurde Nationalismus-Tendenz jetzt gerade wieder hier im Land, wo ja genauso, ja, begründet wird, ja, wir, genau, waren hier Erster, wo ich, ja, auch mir denke, halt doch den Bagger, ja, ja, aber, ja.
Ja, aber das ist doch interessant, wenn wir jetzt sagen, also das nach, ja, wie lange denn, nach Jahrzehnten, nach 10 Jahren, nach 50 Jahren, nach 100, nach 1000, also wenn wir einen Wert annehmen wie 50 Jahre, wenn man sagen, also das ist dann jetzt wirklich, da muss man sich mit, ja, der Realität abfinden. Dann sage ich, in Ordnung, dann finden wir uns doch mit der Realität, ja, ab, dass Gaza und Westbank eben jetzt israelisch sind.
Na gut, aber dann
liegt 50 Jahre zurück.
Dann sagen wir mal 10 Generationen, dann sind wir so bei ungefähr 250 Jahren.
Ja, aber warum 10 damit, und damit nicht 9 oder 11?
Ja.
Also das ist ja, was ich damit sagen will, ist, das kollektive Gedächtnis.
Ja.
Ist ja eins, was viel länger zurückgeht. Vor allem, wenn wir nicht einfach nur um ein Stück Boden, was schon heilig und schwierig genug immer, mhm, ist, viele Völker, wenn wir uns es mit der Religion verknüpft angucken, dann kann man halt irgendwie schlecht in Abrede stellen, dass Jerusalem in besonderer Weise eben auch ein heiliger Ort für die Juden ist, für die Muslime auch, aber da ist ja vorweg schon mal Mekka. Und die Frage des Tempelbergs zum Beispiel, die ja da aufgeworfen wird, die zeigt es ja wie in einem Brennpunkt.
Mhm.
Zweifellos sind die Muslime nach den Juden gekommen und übrigens ja auch nach den Christen. Was folgt daraus, dass diejenigen, die als Letzte gekommen sind?
Das heißt, erstmal müssten sich die Christen mit den Juden um das Land prügeln, bevor, genau, die Muslime...
Guter Vorschlag.
Ja, aber nehmen wir den letzten Besatzer, nehmen wir dann dessen Recht und sagen, der ist der zuletzt gekommene, darf.
Und da wäre ich dann wieder an den doppelten Standards. Ne? Ja. Wenn ich sage, okay, die dürfen 100 Jahre, wir haben hier aber eine tausendjährige Geschichte, ja, auf germanischem Boden.
Bei der Krim, ja, höre ich jetzt schon Leute, die sagen, naja, jetzt hat es auch wirklich keinen Sinn mehr, sich da noch größer drüber aufzuregen. Das ist jetzt so, da ist Russland und damit muss man, ja, sich jetzt eben abfinden. Tibet, da ist eben China, das ist jetzt so und jeder, der noch der Meinung ist, Tibet gehört vielleicht den Tibetern, der ist realitätsfremd. Wie lange muss etwas zurückliegen, um faktisch einfach anerkannt zu werden, weil es da ist? Im Falle Israels scheint es mir besonders lang zu dauern, denn es gibt ja nicht nur die Frage der besetzten Gebiete, sondern, da kommen wir zurück auf den Anfang, diese Karte Free Palestine, mhm, da ist ja auch nicht das Kernland Israels in den Grenzen von 48 irgendwie schraffiert, sondern da ist eben gar nichts. Dieser Staat hat in vielen Köpfen bis heute gar kein Existenzrecht.
Was ich auch nicht verstehe, ist, es muss doch letztlich jedem halbwegs klar denkenden Menschen bewusst sein, dass Israel da nicht verschwinden wird. Und wenn irgendjemand wirklich daran gelegen ist, da unten Frieden zu haben, dass man den bestimmt nicht erreicht, indem man Israel angreift, warum passiert das trotzdem? Haben Sie da eine Theorie? Eine Antwort wird es ja wahrscheinlich gar nicht geben auf die Frage, oder?
Ich glaube, dass viele Kräfte Israel tatsächlich weghaben wollen und auch glauben, dass ihnen das gelingt. Ich bin da nicht so sicher, ob Israel wirklich überlebt. Also wenn ich mir die Aufrüstung im Iran und die Lässigkeit, mit der wir da hierzulande umgehen und sagen, das wird schon nicht, die werden auch keine Atombombe bauen und schon gar nicht einsetzen. Ich bin mir da nicht so sicher, wie lange Israel noch existiert. Wirklich nicht.
Das ist jetzt sehr finster, das will ich gar nicht bis zum Ende denken. Aber was ich darauf als Antwort sagen will, ist vielen Israel-Kritikern, die sich des Schicksals der Palästinenser so annehmen, geht es eben nicht um die Palästinenser, nicht um die Verbesserung der realen Lebenssituation der Menschen vor Ort, nicht um eine Befriedung und eine glückliche Zukunft für zwei Völker und zwei Länder. Dann müssten sie nämlich viel mehr versuchen, Verständigung herzustellen und müssten um Verständigung werben, sondern ihnen geht es darum, gegen Israel Position zu beziehen, nicht für die Palästinenser. Denn eins ist ganz klar, ein Staat Palästina, wenn es ihn irgendwann vielleicht geben wird, der hoffentlich ein demokratischer Staat ist. Der muss ja auch ein wirtschaftlich überlebensfähiger Staat sein, sonst hat das Ganze ja gar keinen Sinn. Was macht man, wenn wir ja nicht sehenden Auges einen verelendeten Staat gründen? Mhm. Dieser Staat wird nur existieren können in sehr enger Zusammenarbeit mit Israel, in einem ganz engen, in einer Konföderation, in einer ganz engen Verknüpfung. Denn der natürliche Partner wird nicht Jordanien sein, die selbst ein riesiges Wirtschaftsproblem haben, und auch nicht Ägypten, Gaza, sondern natürlich können die viel mehr profitieren durch diese große Nähe zu Israel.
Ja, wie es ja auch vor der ersten Intifada war. Also es war ja ein absoluter Austausch, wirtschaftlicher Austausch, Nähe. Unsere Stringerin in Gaza, die ist abends immer nach Tel Aviv gefahren ins Kino. Ja, das vergisst man so schnell, dass es vor der ersten Intifada außerordentlich ertragreiche Zusammenarbeit gab, die erst dadurch zerstört worden ist.
Und die großen Unterstützer hier, die kühlen ihr revolutionäres Mütchen auf Kosten der Leute vor Ort. Und auch und gerade auf Kosten der Palästinenser. Und das ist das, was ich so schrecklich daran finde. Ich glaube, ohne diese großen Unterstützerkreise von außerhalb, die die Leute nötigen wollen, bitte revolutionär Kurs zu halten und unerbittlich, geradlinig, stur und ja nicht kompromissbereit zu sein, ohne diese Unterstützung von außen wäre alles schon sehr viel weiter gediehen. Es ist das Geld von außen, es ist der politische Unterstützer, Solidaritätskampf von außen, der eher dazu führt, dass die Positionen verhärtet sind und dass eben gerade nicht um Verständigung geworben wird.
Das hieße, dass der Westen, also würde der Westen da unten tatsächlich Ruhe haben wollen, müsste er zuerst mal vor seiner eigenen Haustür oder in seinem eigenen Land diese Unterstützerkreise in irgendeiner Form schwächen? Ich kann ja hingehen, kann sagen, okay, hier Israel, hier hast du Waffen, verteidige dich mal gegen die Palästinenser. Ich kann aber genauso gut hingehen und sagen, es findet jetzt ja erstmal kein Al-Quds-Tag mehr statt. Wo sind wir denn bitte?
Na, das finde ich ohnehin.
Also, das, ja,
das ist jetzt davon mal ganz unabhängig.
War jetzt nur gerade das Naheliegendste in meinem Kopf.
Aber man
ist das, heißt das, der Westen verhält sich da falsch?
Ja. Ja, das glaube ich ganz entschieden, dass der Westen.
Das heißt doch, die Idee vom Existenzrecht Israels als deutscher Staatsraison wird überhaupt nicht ernst genommen von der Bundesrepublik.
Von der Bundesregierung ja vielleicht schon, aber ich glaube, es gibt wenige Themen, bei denen es eine so große Kluft zwischen dem offiziellen Sprech der Kanzlerin gibt. Mhm. Und das war ja auch ein sehr persönliches Wort, was sie da geprägt hat mit der Staatsräson, was ja schon der damalige Bundespräsident Gauck gar nicht so sehr gerne gehört hat und auch schon Fragezeichen hatte.
Was ich ihr aber abnehme.
Ja, ihr persönlich nehme ich das auch ab, aber das beantwortet nicht, wie die Mehrheit in diesem Land der Bundesrepublik darüber denkt. Also ich glaube, dass es da eine große Diskrepanz gibt zwischen ihren Wählern und überhaupt zwischen dem Wahlvolk und der Bevölkerung in Deutschland und der politischen Spitze dieses
Womit
Landes.
Womit wir bei der Medienkritik wären, oder? Also sind wir nicht. Also ich merke es ja an mir selbst. Ich halte mich für mindestens durchschnittlich informiert und ich habe nicht das Gefühl, dass ich bezogen auf den Nahostkonflikt hinreichend informiert bin. Machen wir Medien, also Sie gehören ja auch dazu glücklicherweise, machen wir das richtig? Die Berichterstattung über diesen Konflikt, die Berichterstattung über Palästina, über Israel?
Naja, nun gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele, wo wir uns sofort darauf verständigen können, das machen wir falsch.
Ja, klar.
Die gibt es sowieso.
Klar.
Aber darüber hinaus...
IDF erschießt Palästinenser, ja. Der zufälligerweise mit dem Messer vorher...
Genau. Ja. Aber die grundsätzliche Frage, die da hinterher ist, worüber berichten wir?
Ja.
Nun kann man auch da sagen, gute Nachrichten sind eben keine. Also natürlich findet kein Bericht darüber statt, was alles gut läuft, sondern es wird skandalisiert. Das ist ja erstmal ein Grundphänomen der Mediengesellschaft.
Ja.
Aber was schon ein Vorwurf von mir wäre, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel die Situation haben, Elektrizitätskrise, dann wird das sehr verengt berichtet. Wir nehmen nicht zur Kenntnis, dass zunächst mal Israel auf Wunsch von Abbas gehandelt hat, indem
man muss ein Stück ausholen. Also Israel liefert Strom nach Gaza.
Genau.
Schon seit Ewigkeiten, ja.
Und Abbas hat gesagt, hört mal auf, Strom zu liefern, oder?
Genau. Ja, um die Hamas unter Druck zu setzen. Und dann hat Israel gesagt, okay, das machen wir.
Weil die Stromrechnung der Palästinenser ja von Abbas beglichen wird, von den internationalen Hilfsgeldern, die da kräftig sprudeln.
Das heißt, Hamas bezahlt seinen Strom gar nicht selbst, sozusagen.
Ja. Ja. Ah, ja.
Und nun ist es so, dass Abbas gesagt hat, wir zahlen auch nicht mehr für Gaza. Wir zahlen nichts mehr und ihr dürft bitte nicht mehr liefern. Das hat Israel nun gar nicht gemacht, sondern sie haben reduziert dann aber, liefern schon weiter, aber in etwas geringerem Umfang. Das wäre ja doch ein interessantes Beispiel, um mal zu sagen, wie sieht's denn überhaupt mit der Stromversorgung aus? Wie viel wurde in der Vergangenheit geliefert? Wer hat's bezahlt? Was hat Israel gemacht trotz der Abtrennung des Gazastreifens? Was gibt's eigentlich an Warenverkehr? Stichwort Boykott Gaza. Was lässt denn Israel durch? Wie viel Hilfsgüter kommen dahin? Wie funktioniert das? Diese Zusammenhänge werden nicht beleuchtet. Die interessieren auch im Detail nicht. Die interessieren auch unsere Zuschauer und Zuhörer ja nicht. So genau will man es nämlich nicht wissen. Man will nur so viel wissen, wie es ausreicht, um die
Empörungswelle
erneut zu begründen gegen Israel.
Ja, das klingt doch auch besser. Israel drosselt Energiezufuhr nach Gaza. Das ist doch viel besser als Abu Mazen, Abbas drosselt Energie in Gaza. Das kapiert schon gar keiner. Das andere ist plakativ, stimmt ja auch in irgendeiner Form. Das ist wie jetzt gerade die Angriffe oder das Überschwappen des Krieges aus Syrien über den Golan, auf den Golan. Da habe ich heute wieder im FAZ.net gelesen, Israel greift erneut Syrien, Stellung in Syrien an. Also kann man sagen, die Leser lesen nicht nur die Überschrift, aber es gibt viele, die lesen halt, auch ich lese oft nur die Überschrift. Ja. Und das ist einfach bodenlos und manchmal glaube ich, es ist auch Absicht. Ja, man könnte ja, ich habe keine Schlagzeile.
Man soll ja keine Verschwörung unterstellen, wo Dummheit zur Erklärung ausreicht.
Aber warum ist es nicht so, dass man seit Tagen wird Israel mit Raketen, ob die nun gezielt, fehlgeleitet, was auch immer, wird der Golan beschossen.
Ja.
Man kann auf dem Golan nicht mehr ungeschützt rumfahren. Ich würde jetzt zum Beispiel da nicht hochfahren. Man kann ja da oben wunderbar nach Syrien reingucken. Diese Schlagzeilen, die ja viel dramatischer sind, weil ein Krieg überschwappt auf ein friedliches Land. Warum kriege ich diese Schlagzeilen eigentlich nicht zu lesen?
Ja, ist ja die Frage, warum? Also was es scheint ja, also so oft wie solche seltsamen Überschriften irgendwo stehen, scheint es ja mindestens ein strukturelles Problem im Journalismus zu geben. Also ich unterstelle echt Dummheit.
Meine Lieblingsschlagzeile ist ja die vom Fokus: Israel droht mit Selbstverteidigung.
Ja.
Das finde ich, ja, einfach die genialste Überschrift.
Ja. Ja. Ist nicht schlecht. Wenn ihr das nicht macht, bringe ich mich um.
Ja, ja, genau.
Aber was stimmt nicht möglicherweise in unserer Journalistenausbildung? Oder ist das ein Persönlichkeitsbildungsproblem?
Naja, sagen wir mal so. Erstens, wenn die Umfragen stimmen, die ja konstant in schwankenden Zahlen, aber ungefähr rund 20% Antisemiten quer durch die sozialen Schichten, Bevölkerungsgruppen und Berufsgruppen konstatieren,
das heißt,
dann wäre es ja sonderbar, wenn es nicht 20% auch antisemitische Journalisten gäbe. Wobei wir erneut bei der Frage sind, was ist dann antisemitisch? Ich würde auch nochmal unterscheiden zwischen dem bewussten und dem unbewussten Antisemiten. Wir haben ja in Deutschland die besondere Situation, dass es nirgendwo leichter ist, für sich zu sagen, ich bin kein Antisemit, gerade wegen der Vorgeschichte, weil Antisemitismus bei uns damit verbunden ist.
Die Leute anzuzünden.
Ja, also jeder, der sagt, Auschwitz war furchtbar, kann für sich sagen, ich bin kein Antisemit. Ja. Weil wir eine merkwürdige Fallhöhe erreicht haben. Ja, bei uns riecht es ja bei dem Wort Antisemitismus immer gleich nach Gas.
Ja.
Und jeder, der das schrecklich findet, hat für sich das entspannte Gefühl, also antisemitisch bin ich schon mal nicht. Wenn man es so hoch definiert, klar, ich würde auch nicht davon ausgehen, dass 20% der Bevölkerung findet, dass Auschwitz eine prima Lösung war. Aber
die Fragen, die in solchen da gestellt werden, die sind ja eben, auch, die lauten ja nicht nach Auschwitz, sondern eben. Das ist ja eher sowas wie, glauben Sie, dass Juden in besonderer Weise
zu großen Einfluss haben?
Haben die.
Und das gibt aber genau dieses Gefälle wieder. Das heißt, dass Leute, die zwar unter diesen 20% gerechnet werden als Ergebnis der Studie, für sich das Gefühl haben, ich bin kein Antisemit. Ja. Weil sie ja sich von Auschwitz distanzieren innerlich. Die haben gar nicht das Gefühl, für sich selbst antisemitisch zu sein. Und das trifft sicherlich auch auf viele Journalisten zu. Und diese Projektion auf Israel als den jüdischen Staat, also indem man dann diese Gefühle, die man hat, auf diesen Staat projiziert, die drücken sich dann eben auch in der Berichterstattung aus, auch in Überschriften. Hinzu kommt, dass wir Journalisten, sag ich mal, in besonderer Weise sicherlich eine Berufsgruppe sind, die anfällig sind für Selbstbestätigung, für Narzissmus. Ja. Also wer strebt in diesem Beruf? Wer hat Lust, sich vor einer Öffentlichkeit zu produzieren? Das ist ja schon mal eine gewisse Auswahl an Persönlichkeitsstruktur. Ja. Und dann, diese Menschen sind sicherlich auch in besonderer Weise empfänglich dafür, dass sie das formulieren, was auch ihre Leserschaft, ihre Zuhörerschaft, ihre Kundschaft insgesamt gerne hört, liest und sieht. Das heißt, wir sind Bildbeschaffer für die Bilder im Kopf, auch unsere Kundschaft und auch der eigenen.
Wo hänge ich denn idealerweise die Messlatte für Antisemitismus hin? In so einer normalen, modernen Gesellschaft wie bei uns? Also auf welche Frage muss ich mit Ja antworten, um mich selbst auch eindeutig als Antisemit identifizieren zu können? Wenn ich die Kraft habe, das tun zu wollen.
Das kannst du immer so schön.
Naja, es gibt
ich
ja
komme mit diesen 3Ds immer durcheinander.
Es gibt ja diesen berühmten 3D-Test.
Der ist nicht ganz.
Also die Dämonisierung, wenn Israel übertrieben kritisiert wird, das ist dann der Nazi-Staat,
Apartheid.
Es ist der Holocaust an den Palästinensern. Das sind sicher Dämonisierungen. Es ist die Delegitimierung, das heißt, dass man dem Staat das Existenzrecht abspricht.
Darüber überhaupt redet. Es gibt ja keinen Staat auf der Welt, wo über das Existenzrecht eines Staates geredet wird.
Der ist halt da. Als ich auf die Welt kam, war der da. Ich stelle überhaupt nicht in Frage, dass der nicht da ist.
Aber es ist schon allein das Reden darüber, ob dieser Staat existieren darf oder nicht, das ist antisemitisch.
Ja. Es gab mal einen israelischen Botschafter, der die schöne Anekdote erzählt hat, dass jemand anders auf ihn zukam, ein anderer Botschafter, und sagt, ich bin für die Existenz ihres Staates. Und er sagt, das ist schön, ich bin auch für die Existenz ihres Staates.
Entschuldigung.
Das ist die Absurdität. Und das Tauglichste ist sicher die Frage des doppelten Standards. Also wende ich unterschiedliche Maßstäbe an in der Beurteilung Israels und in der Beurteilung des Rests der Welt. Und ich würde ein viertes hinzufügen, wenn man sich selbst auf die Schliche kommen will,
ja,
ist es immer, nicht nur bei dieser schwierigen politischen Frage, sondern grundsätzlich ist man ja gut beraten, in sich hineinzuhorchen, wenn einen etwas ganz besonders aufregt. Also wenn der emotionale Pegelschlag ganz besonders heftig ist, dann spürt man im normalen Leben, hier scheine ich vielleicht verliebt zu sein, wenn mein Herz ja besonders hoch schlägt, wenn Person X den Raum betritt, oder hier habe ich eine besondere Hassbeziehung, hängt ja oft zusammen. Also da, wo das Herz, das Gefühl in besonderer Weise beteiligt ist, da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Und wenn dann so ist, wenn etwas, was Israel macht, mich mehr erzürnt, mich mehr erregt, mich in besonderer Weise in Wallung versetzt, viel stärker als bei irgendeinem anderen Land, dann glaube ich, gibt es hier ein erstes Verdachtsmoment, ja, zu sagen, einfach an sich selbst die Frage zu richten, warum regt mich das hier so auf, so überproportional?
Gibt es darauf eine legitime Antwort auf diese Frage?
Na, die muss jeder für sich selbst finden.
Ja.
Das kann einem keiner ersparen.
Ist der Schuldrucksack. Das ist einfach, glaube ich, so. Wir haben da große, also wir, unsere Vorfahren haben große Schuld auf sich geladen. Und das hat man nicht so gern. Man ist nicht Schuldner irgendjemanden. Den
das ist
möchte
ja auch
man
das,
lieber
das,
weghaben. Ja? Der soll lieber drüber wegsterben, bevor ich meine Schulden zahlen muss.
Das ist ja auch eins der meistgehörten Argumente. Ich bin daran nicht schuld.
Ja, ja.
Ich bin am Zweiten Weltkrieg nicht schuld.
Die Gnade der späten Geburt.
Ja, genau. Ja. Wäre der moderne, ich sag mal, bundesrepublikanische Antisemitismus, wäre der ohne Israel überhaupt möglich? Also weil er wird in meiner Wahrnehmung wird Antisemitismus immer über Israel gespielt. Also das ist nie so direkt, du Jude vergiftest meinen Brunnen, sondern es wird immer im Zusammenhang mit Israel irgendwie Antisemitismus betrieben. Also ich habe nicht das Gefühl, dass
Juden zu viel Einfluss haben in unserer Gesellschaft. Das ist ohne Israel denkbar. Dass
ja, aber
die
das
Westbank,
haben die ja gar nicht.
Nicht die Westbank, die Ostküste und das Finanzjudentum und so. Das hat mit Israel ja nichts zu tun.
Ja.
Das ist ja eine rein jüdisch fokussierte
aber ich habe nicht, vielleicht liegt es auch in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Antisemitismus da noch eine besondere Rolle spielt.
Der ohne Israel?
Ja, doch. Also dieses internationale Finanzjudentum, das ist doch eine Absurdität, kaum noch zu überbieten.
Kapitalismuskritik, da finden Sie das immer wieder.
Ja.
Also wenn man genauer hinhört, das kommt ohne diese Topoi nicht aus.
Der Zinsjude, ja, stimmt, ja.
Also da
stimmt.
Es gibt sicherlich auch. Wir können allerdings darüber auch nur sehr theoretisch nachdenken, denn da zitiere ich Sie jetzt mal: Es gibt Israel.
Ja.
Und insofern bietet es sich einfach auch in besonderer Weise als Projektionsfläche ja an. Und es ist Teil des antisemitischen Kanons, sich dann eben darauf zu projizieren. Und insofern ja, ist es natürlich eine wunderbare Umwegargumentation, die politisch viel weniger anrüchig ist, sich darauf zu beziehen. Aber was nochmal sehr wichtig wäre, ist zu sagen, ich bin anders als du, ja, insofern durchaus auch optimistisch, das Wort kommt mir kaum über die Lippen in dem Zusammenhang, und nicht ganz so pessimistisch, dass es zum Untergang verurteilt ist, weil zurzeit in der Region etwas passiert, was wir in Europa kaum wahrnehmen, in der grundsätzlichen Bedeutung der Machtverschiebung, die da gerade stattfindet. Es gibt enorme Bewegungen gegen den Iran, der mindestens so bedrohlich für die Golfstaaten, für die sunnitischen Staaten ist wie für Israel. Also die Achse Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien. Es gibt dort gerade jetzt Zusammenschlüsse, die sehr darauf setzen, Nähe zu Israel herzustellen. Und was da überhaupt nicht reinpasst im Moment, weil man braucht Israel als Bündnisgenossen gegen den Iran. Das, was
warum?
Israel als Geheimdienstinformationen hat, was Israel als Know-how hat, das ist dringend nötig.
Und das ist natürlich
um ein
auch
gutes
ein Anker in den Westen.
Absolut, ja. Um ein gutes Gegengewicht da zu haben. Allen voran ist Saudi-Arabien daran interessiert. Und es gibt erste Wirtschafts Handelsbeziehungen unter der Hand. Wird vorsichtig vorgetastet. Israel kriegt Überflugrechte.
Ja.
Das sind enorme, nicht nur symbolische Weichenstellungen, die da passieren. Und ich glaube, wir werden in viel kürzerer Zeit, als wir uns das heute vorstellen können, Verschiebung erreichen. Das, was gerade mit Katar passiert, gehört in diesen Gesamtzusammenhang. Die Ausweisung, die Katar vorgenommen hat, jetzt von führenden Hamas-Leuten. Der Druck, der auf diese Weise auf die Palästinenser, namentlich auch auf die Hamas ausgeübt wird, aber nicht nur, auch auf Abbas, hängt damit zusammen, dass es aus Sicht dieser arabischen Staaten, also Ägypten, Jordanien, Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, die haben großes Interesse daran, dass dieser Konflikt, den sie lange selbst am Leben gehalten haben zwischen Israel und den Palästinensern, jetzt befriedet wird, weil das jetzt stört. Man kann schlecht mit Israel ins Geschäft kommen, solange dieser Konflikt, von dem man selbst über Jahrzehnte behauptet hat, dass er so immens wichtig ist, nicht gelöst ist.
Heißt das, ich werde zu meinen Lebzeiten, ich bin 47, ich werde zu meinen Lebzeiten noch Frieden im Nahen Osten sehen?
Vielleicht. Frieden weiß ich nicht, weil es eine Region ist, die sich mit dem Wort insgesamt schwer tut.
Ja.
Aber ich glaube, dass wir durchaus, ich halte es für realistisch, dass wir jedenfalls diesen israelisch-palästinensischen Konflikt, der ja nur einer und keineswegs der tödlichste der vielen regionalen Konflikte in dieser Region ist, dass wir diesen Konflikt durchaus noch als gelöst erleben. Und das könnte sehr viel schneller gehen. Keiner von uns hätte gedacht, wir sitzen hier in Berlin, dass die Mauer fallen könnte.
Ja. Aber was machen wir denn mit unseren Antisemiten? Also weil irgendwie müssen wir die ja, also die abgesehen davon, dass ich auch gerne wüsste, was wir denen überhaupt entgegenzusetzen haben, weil es ist ja immer schwierig, einer Verschwörungstheorie was entgegenzusetzen.
Ich habe immer gedacht, Aufklärung würde helfen, aber da bin ich mit den Jahren skeptischer geworden. Das ist einfach in den Genen drin.
Das heißt, wir müssen es damit abfinden?
Ja, ich glaube, man muss sich damit abfinden, dass es einen Teil Idioten gibt in der Gesellschaft. Die muss man einfach, so wie das mit der AfD ist, die sollen halt, was weiß ich, 4% haben oder so. Damit muss ich leben.
Ja.
Ich finde das nicht schlimm.
Aber 20%?
Naja,
ja, klar, da muss man eben aufpassen.
Ich glaube, es gibt ja noch andere Konflikte. Also ich erlebe jede Menge Frauenfeindschaft nach wie vor in der Gesellschaft. Es gibt Schwulenfeindschaft und es gibt Islamfeindschaft und es gibt klar auch eine ganze Reihe Antisemiten. Das ist insofern auszuhalten, wenn die Rechtsnormen klar sind.
Ja.
Wenn ich in einem Staat lebe, der garantiert, dass niemand benachteiligt wird und vor allem niemand angegriffen, verletzt wird, weil er Frau, Schwul, Jude, Muslim, was auch immer ist. Ein Staat, der das garantiert, in dem lässt es sich gut leben.
Aber das garantieren wir nicht.
Dafür müssen wir aber sorgen.
Wenn ich jetzt mit einer Kippa rausgehe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich aufs Maul kriege. Eben.
Ja, das muss das aber durchgesetzt werden.
Ja.
Wissen Sie, genau das ist das Problem. Nicht, dass es Idioten gibt da draußen. Die
gibt es immer, die wird man nicht los. Ja, klar.
Und dass es da Leute gibt, die mich ablehnen, weil ich eine Frau bin, oder Leute, die mich aufgrund meines jüdischen Namens ablehnen, das ist mir erstmal herzlich egal. Ich muss niemanden überzeugen. Ich kann damit leben. Das ist nicht schlimm. Aber womit ich nicht leben kann, das ist, dass es No-Go-Areas gibt und ich akzeptiere die in keiner Form. Es kann nicht sein, dass es in Brandenburg Gebiete gibt, wo ich als Schwarzer nicht hingehen kann.
Ja.
Und es kann nicht sein, dass es in Neukölln Gebiete gibt, wo ich mit der Kippa nicht hingehen kann. Das ist unerträglich und das darf ein Rechtsstaat nicht akzeptieren. Und die Verteidigung des Rechtsstaates, die Verteidigung der Demokratie, das ist nichts, was wir den Staatsorganen überlassen dürfen. Das ist nicht alleine Frage der Legislative und auch nicht alleine Frage der Polizeigewalt, die das durchsetzt, sondern das hat was mit uns allen zu tun. Demokratie scheitert doch nicht daran, dass es einzelne Idioten gibt, die stark würden. Demokratie scheitert immer am Schweigen der Mehrheit, die sie nicht verteidigt. Das ist das Entscheidende.
Esther Shapira und Georg Hafner, vielen Dank.